Macherinnen. Jacqueline Bernhard im Gespräch.
Hallo ihr Lieben, ich kann euch heute wieder ganz herzlich begrüßen zu unserem Podcast Macherinnen, wo ich euch ganz tolle Frauen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen in Mecklenburg-Vorpommern vorstelle. Heute habe ich mir gegenüber sitzen Nadine Schirmacher. Hallo Nadine, grüß dich erstmal.
Hallo.
Nadine Schirmacher kenne ich schon ganz lange aus dem Bereich der Kinderpolitik, insbesondere dort, wenn es um den Schutz von Kindern und Jugendlichen geht. Aber Nadine, stell dich doch einfach mal persönlich vor, bevor ich hier irgendwas erzähle, sondern das ist ja immer besser, wenn du das machst.
Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Nadine Schirmacher. Ich bin 46 Jahre alt, Schwerinerin, also auch hier in Schwerin geboren und habe zwei große Kinder, bin verheiratet und meine Profession, ich bin Diplom-Sozialpädagogin, aber auch jahrelang psychosoziale Prozessbegleiterin gewesen. Habe dann im Jugendamt gearbeitet und dort war ich auch verantwortlich für den Kinderschutz. Und jetzt habe ich seit 2,5 Jahren eine neue Aufgabe, aber da kommen wir gleich noch dazu. Ne?
Genau, also ihr seht, Nadine ist eine Frau des Kinderschutzes, der das Wohl von Kindern und Jugendlichen am Herzen liegt. So habe ich Nadine auch kennengelernt als psychosoziale Prozessbegleiterin, etwas, was es auch heute noch gibt. Viele können ja mit dem Wort vielleicht psychosoziale Prozessbegleiterin nichts anfangen. Nadine, magst du vielleicht einmal erzählen, um was es sich da bei dieser Profession handelt?
Eine psychosoziale Prozessbegleiterin begleitet und unterstützt Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene, die von schweren Gewalttaten betroffen sind, in einem Strafverfahren, vor, während und nach einer Gerichtsverhandlung. Und man muss sich das immer so vorstellen, gerade auch für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene ist die Justiz ja manchmal ein sehr unbekanntes Feld und gerade auch Juristen, aber auch die Polizei erklären das ja manchmal nicht gerade kind- oder altersgerecht und die Prozessbegleitung erklärt dann den Verfahrensablauf, wie läuft so ein Gerichtsverfahren beispielsweise ab, welche Rechte, welche Pflichten habe ich als verletzte Zeugin, als verletzter Zeuge und übernimmt so ein bisschen die Dolmetscherfunktion. Das gibt den Betroffenen Sicherheit, damit sie auch wirklich gut durch dieses Strafverfahren kommen und das durchstehen. Es ist dann auch so vor einer Gerichtsverhandlung, dass der Gerichtssaal gezeigt wird, dass der Richter, dass man den kennenlernen darf, auch ohne diese schwarze Robe, die ja immer sehr erhaben wirkt, auf insbesondere Kinder und Jugendliche. Und dann begleitet die Prozessbegleiterin die Kinder und Jugendlichen, aber auch Erwachsene im gesamten Strafverfahren und ist dann auch während der Aussage neben der Zeugin oder dem Zeugen.
Ihr gebt sozusagen den Betroffenen Schutz und Beistand,
genau.
Unterstützung sozusagen, genau. Indem ihr die wirklich so ein bisschen an die Hand nehmt und ihnen Justiz erklärt, die man häufig ja nur von Barbara Salisch aus dem Fernsehen kennt, was ja oftmals viel zu kurz gegriffen ist, so wirklichen Gerichtsverfahren, die weitaus detaillierter stattfinden und wirklich nahe gehen können.
Genau.
Nadine, wenn ich tatsächlich Betroffene bin, wo könnte ich mich denn hinwenden, ne? Also das ist ja immer so eine Frage, wie komme ich auch an die Angebote ran? Natürlich muss das auf Antrag vom Gericht stattfinden, aber wie kommt man vorher vielleicht an so psychosoziale Prozessbegleiter ran?
Es gibt ja viele Anlaufstellen, viele Beratungsstellen. Es gibt eine Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt in Schwerin. Es gibt das Childhood House. Es gibt das Jugendamt, andere Hilfseinrichtungen, die dann auf eine psychosoziale Prozessbegleitung hinweisen, dass es diese Möglichkeit gibt. Und das ist ja nicht nur eine Möglichkeit, sondern es ist ein Rechtsanspruch, den man hat. Und die Prozessbegleitung unterstützt dann ja auch bei der Antragstellung bei Gericht.
Ich hatte auch mal gesehen, bei der Polizei liegen da natürlich auch Flyer von den psychosozialen Prozessbegleitern. Also falls ihr Betroffene seid, Hilfe- und Beratungsnetz findet ihr, Hilfe und Unterstützung bei der Polizei, beim Jugendamt. Also viele staatlichen Stellen stehen euch da einfach zur Seite und würden euch auch in das Angebot weiterleiten, um einfach Hilfe und Unterstützung euch zukommen zu lassen, wenn ihr dann betroffen seid. Nadine, du hast jetzt schon das berühmte Wort gesagt, wo du jetzt tätig bist. Das ist das Childhood House in Schwerin, einzigartig in Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, insgesamt gibt es 11 noch in ganz Deutschland. Das ist so mein letzter Stand von Childhood Häusern. Vielleicht magst du mal erzählen, wer das ins Leben gerufen hat und was ein Childhood House, was darunter eigentlich zu verstehen ist.
Die Childhood Häuser hat eine Stiftung ins Leben gerufen. Das ist die World Childhood Foundation, die jetzt im November 25 Jahre oder 25. Geburtstag feiert. Den Vorsitz hat die Königin Silvia von Schweden, die diese Stiftung ins Leben gerufen hat, um Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Kinderrechte auch bewusster zu machen, dass die Kinder auch ihre Rechte wahrnehmen können, aber insbesondere auch für sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche Unterstützung bietet. Mhm. Und sie haben vor über 20 Jahren diese Childhood-Häuser ins Leben gerufen. Das erste Childhood-Haus ist in Island entstanden. Mittlerweile gibt es sie in vielen europäischen Ländern, in Skandinavien sehr stark vertreten. Das ist klar, Königin Silvia von Schweden. Aber auch in den USA, in Brasilien gibt es diese Häuser. Seit 2018 ist das erste Haus in Deutschland eröffnet worden. Das ist in Leipzig gewesen. Und wie gesagt, mittlerweile gibt es 11 Häuser. Das Childhood-Haus Schwerin ist am 5. April 2022 eröffnet worden, an dem Tag, wo wir auch 30 Jahre Kinderrechte in Deutschland feiern durften. Und die Häuser sind alle in Trägerschaft, zum Beispiel einer Uniklinik, eines freien Trägers. Wir sind in Schwerin das einzige Haus in Deutschland in Trägerschaft eines Jugendamtes.
Also ihr seid sozusagen der Stadt Schwerin, dort seid ihr in den Räumen der Stadt Schwerin. Die unterstützen euch natürlich ganz stark, die Stadt Schwerin. Ich weiß noch, ich kann mich noch gut an den 5. April erinnern, als ich dann auch als Justizministerin mit bei der Eröffnung dabei sein durfte, genauso wie die Sozialministerin Frau Drese. Okay. Das betrifft ja sozusagen beide Bereiche. Vielleicht, Nadine, erzählst du uns mal, was so ein Childhood-Haus eigentlich macht und wann man sozusagen das als Anlaufstelle auch nutzen kann.
Wir sind für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren zuständig, die körperliche, aber auch sexualisierte Gewalt erlebt haben. Und nicht nur für die Landeshauptstadt Schwerin, das muss man ganz klar sagen, sondern auch für die Landkreise Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg, also der gesamte Landgerichtsbezirk Schwerin. Wir sind eine interdisziplinäre, ambulante Anlaufstelle für diese Kinder und Jugendlichen, aber natürlich auch für die Bezugspersonen. Und
sag mal, was das heißt. Also ja, nicht jeder weiß, was eine interdisziplinäre, ambulante Einrichtung ist.
Also ich habe im Haus, also ich leite ja das Haus seit 2,5 Jahren, habe das auch aufgebaut und geplant.
Ich kann mich noch daran erinnern, als wir als Landtagsabgeordnete damals in meiner früheren Zeit drüber gesprochen haben. Ja, genau.
Genau, also es war ja auch ein langer Prozess, bis wir da so hingekommen sind. Und wir sind damals ja auch als Landeshauptstadt Schwerin auf die Stiftung selbst zugegangen und haben das initiiert. Und das war auch genau richtig. Ja, und interdisziplinär heißt ganz einfach, also wir sind im Team 3 Kolleginnen, 2 Sozialpädagoginnen und eine Psychologin, die bei uns tätig sind. Und man muss sich das so vorstellen, wenn Kinder Gewalt erlebt haben, dann haben sie einen oftmals, und darüber erzählen, sich Hilfe holen, einen oftmals sehr, sehr langen Weg vor sich. Ne? Früher war es so, dass sie zur Polizei gehen mussten, dort alles erzählen mussten, Termine im Jugendamt wahrnehmen mussten, zur Untersuchung ins Krankenhaus gehen mussten oder, so wie es früher war, als es das Childhood-Haus noch nicht gab, zur Untersuchung durch die Rechtsmedizin auf dem Friedhof. Also die Kinder mussten in oft nicht gerade kindgerechte Umgebungen kommen und mehrfach über das Erlebte erzählen. Mhm. Jetzt ist es so, dass das Kind in einen geschützten Rahmen zu uns ins Schalthuthaus kommt.
Das ist wirklich sehr für Kinder auch gedacht, ne? Ja, also man merkt das auch, kindgerecht ausgestattet, ne? Und einfach freundliche Atmosphäre.
Genau, dass sie sich sicher fühlen, dass sie sich geschützt fühlen, sind dann in diesem Rahmen. Und interdisziplinär heißt, dass alle anderen Professionen, die wir brauchen, zu uns ins Schalthuthaus zu dem Kind kommen. Das heißt, zu uns kommt die Polizei, zu uns kommt der Ermittlungsrichter, das Jugendamt, die Rechtsmedizin. Wir führen bei uns rechtsmedizinische Untersuchungen durch. Die Polizei vernimmt die Kinder und Jugendlichen bei uns im Vernehmungsraum. Der Ermittlungsrichter kommt, in dem Zuge dann natürlich auch die Staatsanwaltschaft und die Anwältinnen und Anwälte. Aber auch natürlich Gespräche mit dem Jugendamt finden bei uns im Schalthuthaus statt.
Also alles auf das Kind ausgerichtet. Das Kind hat einen Anlaufort, das ist das Schalthuthaus. Ist es auch dann so, dass es meistens das Kind dann auch eine Vertrauensperson, und du hast ja gesagt, du hast noch drei Mitarbeitende, eine Vertrauensperson dann immer an seiner Seite hat, oder sind das dann immer noch unterschiedlich und dann die Professionen kommen dazu, die Staatsanwältin, der Staatsanwalt oder der Jugendamtmitarbeiter?
Also jeder Fall ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Ne? Also jedes Kind kommt mit einer anderen Geschichte zu uns, und man muss immer sehr individuell auf jeden Fall einfach schauen und die Bedarfe des Kindes und der Bezugsperson genau prüfen und erfassen. Das ist immer so der erste Schritt. Und dann koordinieren wir alle weiteren Maßnahmen. Nicht jedes Kind muss untersucht werden. Mhm. Nicht jedes Kind wird bei uns vernommen, weil es nicht in jedem Fall eine Strafanzeige gibt. Nicht jedes Kind braucht eine Psychologin. Das prüfen wir sehr, sehr individuell und stimmen das gemeinsam mit den Kindern und den Familien dann ab und holen dann die einzelnen Professionen dazu. Und wir haben, wie gesagt, also ich koordiniere diese ganzen Abläufe, das nennt sich im Childhood-Haus Case Managerin, also Fallmanagerin. Dann habe ich meine Kollegin noch, die Sozialpädagogin ist, als beratende Fachkraft, die die psychosozialen Beratungen durchführt. Und wie gesagt, in einigen Fällen haben wir dann auch unsere Psychologin, die psychologische Beratung zur Stabilisierung der Kinder und Jugendlichen durchführt.
Und wie kommen die betroffenen Kinder zu euch?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. In der Regel nicht von alleine.
Mhm. Aber man könnte das
machen. Man könnte das machen. Also das ist überhaupt kein Problem. Aber viele Familien wissen ja gar nicht, dass es das gibt. Dafür haben wir unser großes Netzwerk im Kinderschutz in dem gesamten Einzugsbereich. Das heißt, die Kinder kommen in der Regel über das Jugendamt. Also wenn es eine Kindeswohlgefährdungsmeldung im Jugendamt gibt oder die Familien bereits schon Hilfe vom Jugendamt erhalten, aber auch durch die Polizei, durch Beratungsstellen, die Klinik. Ganz wichtig sind da zum Beispiel auch Familienhelferinnen, Schulsozialarbeiterinnen, Kita, Schule, Kinderärztin, die zum Beispiel in U-Untersuchungen blaue Flecken feststellen. Das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Mhm.
Nadine, du hast ja gerade so gesagt, in deinem Team sind alles nur Frauen. Mhm. Das ist ja auch etwas, was wir immer wieder auch unter dem Gleichstellungsaspekt feststellen, dass gerade Gesundheitspflegeberufe, Berufe im sozialen Bereich überwiegend durch Frauen wahrgenommen werden. Wenn sich jetzt bei dir ein Mann bewerben würde, würdest du den auch nehmen?
Das kommt auf die Qualifikation an. Das hängt das tatsächlich davon ab. Also bei uns ist es wichtig, dass man für die Beratung tatsächlich einen sozialpädagogischen Hintergrund hat, Erfahrungen hat mit dem Thema Gewalt, aber auch Kenntnisse zum Strafverfahren. Wir arbeiten ja mit der Justiz jeden Tag zusammen und mit der Polizei, da muss man schon Hintergrundwissen haben. Ganz wichtig ist die Zusatzqualifikation als insoweit erfahrene Fachkraft. Weil wir jeden Tag auch Kindeswohlgefährdungen einschätzen. Und natürlich die Empathie. Also wir müssen jedes Kind so nehmen, also bei uns ist jedes Kind, darf es so sein, wie es ist. Und man muss den Kindern Glauben schenken. Jedes Kind mit dem Rucksack, was es auf dem Rücken hat, so nehmen, wie es ist. Und da muss man auch mal, wenn ja das Verständnis bei den Bezugspersonen für diese Kinder nicht so da ist, da muss man natürlich auch mit umgehen können. Und man muss tagtäglich auch mit den Schicksalen umgehen, die man im Childhood-Haus dann auch mitbekommt und hört. Und das kann nicht jeder. Also ganz viele Professionen und Fachkräfte gehen immer bei uns durchs Childhood-Haus. Wir machen auch so Führungen für beispielsweise Sozialarbeiterinnen oder Erzieherinnen. Und die meisten sagen dann immer, wir könnten das nicht. Also wir könnten in dem Bereich nicht arbeiten, weil das natürlich auch eine emotionale tägliche Belastung ist. Und das wären für mich die Voraussetzungen. Und sicherlich haben wir auch festgestellt, dass viele betroffene Kinder und Jugendliche sagen, sie möchten lieber mit einer Frau sprechen. Mhm. Das haben wir auch, wenn wir Vernehmungen absprechen, dass sie sagen, ich möchte lieber mit einer weiblichen Vernehmungsbeamtin sprechen. Es gibt aber auch gerade auch Jungs, die sagen, nee, ich möchte lieber mit einem Mann sprechen. Ne? Also das ist wirklich auch sehr, sehr individuell. Und von daher wäre ein Mann in einem Team gar nicht verkehrt.
Ja, du hast es ja schon angesprochen, Nadine, auch dass dein Beruf viel damit zu tun hat, dass du eigentlich die dunklen Seiten der Gesellschaft, die dunkelsten Seiten unserer Gesellschaft siehst. Gewalt an Kindern, Missbrauch von Jugendlichen. Verliest du da nicht manchmal den Glauben in die Gesellschaft? Ich kann es jetzt nur so von mir, ich war mal in einem Untersuchungsausschuss und durfte so verschiedene Akten durchlesen. Mhm. Und irgendwann denkt man, wie verkommen ist die Gesellschaft? Deshalb einfach so, wie kommst du damit zurecht?
Ich arbeite seit 20 Jahren im Kinderschutz und man hat das natürlich auch gelernt, damit umzugehen, und man weiß auch, wofür man es macht, nämlich für die Kinder. Gerade auch als Prozessbegleiterin hat man ja im Verfahren gesessen, in der Gerichtsverhandlung, und das wirklich auch in allen Einzelheiten gehört. Damit muss man tatsächlich lernen, umzugehen. Man stumpft aber nicht ab. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Die Geschichten, die die Kinder erlebt haben, oder das sind ja keine Geschichten, das ist die knallharte Realität, berühren einen natürlich jeden Tag. Man muss aber versuchen, das tatsächlich auch abzugrenzen und nicht alles mit nach Hause zu nehmen. Das klappt nicht immer. Das ist aber auch menschlich, und ich finde, wenn der Beruf einen nicht mehr berührt, dann sollte man den auch nicht mehr machen. Wir sorgen für uns im Team, wir haben regelmäßige Supervisionen, wir haben einen regelmäßigen Austausch im Team, wir tauschen uns auch mit den anderen Professionen aus, und man muss gut auf sich achten und natürlich auch privaten Ausgleich haben, damit man da auch professionell weiterarbeiten kann.
Hat sich das so deine Arbeit auch auf deinen Umgang mit deinen Kindern ausgewirkt? Also wie gesagt, du siehst ja nun wirklich Dinge, die wir uns, glaube ich, alle nicht vorstellen können und die zutiefst abgründig sind. Ja. Bist du dann, also hast du das mit nach Hause genommen und dann gesagt, so ein bisschen, Kinder, passt auf, wenn das und das ist, oder anders aufgeklärt, etc. Man muss ja dann immer so einen Spagat finden zwischen keine Angst machen und trotzdem, dass man sie natürlich schützen möchte vor dem, was man auf Arbeit vielleicht erlebt, und einfach, dass es seinen Kindern gut geht.
Das war zum Anfang tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also ich habe mit 24 Jahren angefangen. Da war es sehr, sehr schwer. Da bin ich ja auch gerade Mama geworden das erste Mal. Das heißt, meine Große wird jetzt übermorgen 22. Und da war es tatsächlich sehr schwer, sich manchmal abzugrenzen, weil man einfach auch sensibler ist. Das musste ich tatsächlich lernen, dass man, so wie du schon gesagt hast, dass man die Kinder nicht irgendwie einengt, dass sie auch trotzdem alleine unterwegs sein dürfen, ihre Erfahrungen machen dürfen. Die sollen ja selbstständige Frauen werden dann irgendwann. Das ist, denke ich, auch gelungen. Aber das war zum Anfang tatsächlich nicht so einfach. Ich kann mich erinnern, ich hatte als Prozessbegleitung mal einen Fall, da ist ein Mädchen, als sie zu Besuch bei der Freundin war und dort übernachtet hat, von dem Vater der Freundin missbraucht worden. Und da hatte ich tatsächlich Probleme, mein Kind dann auf Kindergeburtstage zur Übernachtung zu geben. Aber da muss man tatsächlich an sich arbeiten und das ist mir ganz gut gelungen. Was meine Kinder natürlich ganz doll mitgekriegt haben. Ich habe ja auch jahrelang Prävention gemacht. Mein Körper gehört mir. Man muss die Kinder ja stärken. Das ist ja auch wirklich der Weg, um Kinder auch vor gerade sexuellem Missbrauch zu schützen, weil die meisten Fälle von sexuellem Missbrauch passieren nun mal im Nahbereich eines Kindes. Also mein Körper gehört mir. Das können meine Kinder tatsächlich in- und auswendig. Und das ist irgendwie, glaube ich, in Blut übergegangen.
Ja.
Das ist aber natürlich auch sehr, sehr gut und wichtig.
Was würdest du so Eltern mitgeben, die vielleicht selber Kinder haben, vielleicht mit denselben Ängsten wie du, weil man es ja einfach tagtäglich liest in Zeitungen etc. Mhm. Was könntest du denen da so mitgeben?
Man sollte Kindern nie Angst machen. Na, also dieses klassische, diese Angst vor dem schwarzen Mann, der die Kinder ins Auto zieht, das sollte man nicht tun. Kinder sollten nicht mit Angst durch die Welt gehen. Man sollte sie selbstbewusst erziehen, wie gesagt, ihnen beibringen, dass sie ganz viele Rechte haben und ein Recht auf ihren eigenen Körper haben und Nein sagen dürfen. Also da ist so dieses klassische Beispiel, wenn die Patentante zu Besuch kommt, zweimal im Jahr und die Kinder mit einem dicken Schlapperkuss begrüßen möchte und die Kinder sagen Nein, dann sollten die Eltern auch hinter ihren Kindern stehen und sagen, ja, du darfst auch Nein sagen und die Kinder dort unterstützen. Das finde ich ist das A und O und wie gesagt, dann denke ich, ist das auch wichtig und ganz, ganz entscheidend ist, dass die Kinder auch wissen, dass sie Vertrauenspersonen haben, also am besten natürlich die Eltern im Idealfall und dass sie mit all ihren Geheimnissen und auch mit den schlechten Geheimnissen zu ihren Eltern kommen können. Und wir haben auch Eltern immer empfohlen bei der Prävention, dass sie so einen Zeitrahmen schaffen, weil wir haben eine hektische Welt, wir haben alle unsere Sorgen, wir haben alle unsere Probleme und oft fehlt die Zeit für Gespräche im Alltag, ne? Dass man da so einen Zeitrahmen schafft, wo man mit den Kindern spricht und wo sie wissen, jetzt kann ich mit meinen Eltern über alles reden. Und dann erzählen die Kinder auch schlechte Geheimnisse, wenn ihnen mal was passiert ist, was unangenehm, eklig war, was wehgetan hat. Und dann kann man den Kindern auch helfen. Und dann muss man den Kindern auch Glauben schenken.
Das habe ich wollte gerade sagen. Ich glaube, 7-mal müssen Kinder sich an einen Erwachsenen wenden, damit Missbrauch, damit Gewalt aufgedeckt wird an einem Kind, damit es ernst genommen wird.
Genau.
Und das ist wirklich eine schockierende Zahl. Deshalb ist es toll, dass es sowas wie das Childhood-Haus in Schwerin definitiv gibt. Danke, Nadine. Wenn man nochmal so bei den Betroffenen schaut, kannst du da irgendwie sagen, dass es mehr Mädchen sind oder mehr Jungs? Wir haben ja gerade so, wenn dann Frauen betroffen sind, dass man deutlich auch durch einfach durch körperliche Unterlegenheit, die wir einfach gegenüber Männern haben, einfach öfter Betroffene von Gewalt werden als Männer. Kannst du das schon im Childhood-Haus im jüngsten Alter feststellen, bei Kindern und Jugendlichen, oder ist es da eher ausgewogen?
Wir können feststellen, dass wir 60% Mädchen haben und 40% Jungen. Das sind ja alles, wir haben ja in diesem Bereich grundsätzlich ein sehr, sehr hohes Dunkelfeld. Mhm. Und die Kinder, die zu uns kommen, haben es geschafft, dass sie mit jemandem drüber sprechen konnten, dass ihnen jemand geglaubt hat und dass die Vertrauensperson auch noch gesagt hat, wir holen jetzt Unterstützung und Hilfe. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr kleiner Teil. Ne? Die meisten Betroffenen, auch bei Erwachsenen, bei Frauen und Männern, bleibt ja im Verborgenen. Und der Verdacht in der Literatur, aber auch bei den Fachkräften ist, dass die Dunkelziffer bei den Jungs viel, viel höher ist, noch viel, viel höher ist, weil es denen noch schwerer fällt, darüber zu sprechen, ne? Weil man ja immer gesagt bekommt, ein Junge zeigt keinen Schmerz, keine Gefühle, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Von daher schätzt man, dass die Dunkelziffer dort noch viel, viel höher ist.
Was bedürfte es, um gerade die Dunkelziffer dann auch einfach kleiner zu machen, mehr ins Hellfeld zu holen, mehr Unterstützung zu geben, einfach eine andere gesellschaftliche Haltung zu Gewalt an Kindern, Jugendlichen, vielleicht dann auch später, die sich zu Gewalt an Frauen weiterentwickelt? Was meinst du, wäre da notwendig?
Also ich glaube, es ist notwendig, dass wir viel, viel, viel Aufklärungsarbeit betreiben, viel mehr Präventionsarbeit leisten, Elternarbeit anbieten. Und wir brauchen einfach Angebote, die auch wirklich konstant da sein können. Ne, wenn man sich so überlegt, gerade in der Kita oder in der Schule, wir haben überall Personalmangel. Und wenn dann eine Erzieherin für noch eine Kollegin vertritt und ganz viele Kinder zuständig ist, also so dieser Betreuungsschlüssel und ich sag mal, nur das Nötigste leisten kann am Tag, ist es für die Kinder natürlich schwerer, dort vertraulich irgendwie sich zu öffnen. Da brauchen wir einfach viel mehr Fachkräfte, die da auch Zeit haben für die Kinder. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir gerne auch mehr Childhood-Häuser haben. Ich meine damit, wenn es so ganzheitliche Angebote wie zum Beispiel dieses Childhood-Haus gibt, bin ich überzeugt davon, dass das auch dann in Anspruch genommen wird. Weil wir sind ein sehr niedrigschwelliges Angebot. Wir haben keine Anzeigepflicht und beraten sehr, sehr niedrigschwellig. Wir können auch anonyme Beratungen durchführen. Und das erleichtert den Zugang für die betroffenen Kinder und Jugendlichen natürlich enorm. Und dann trauen sie sich vielleicht auch eher, dieses Angebot dann in Anspruch zu nehmen.
Nadine, vielleicht so zum Schluss unseres Gesprächs. Erstmal Hut ab vor dem, was du machst und damit Kindern und Jugendlichen zur Seite stehst, aber auch den betroffenen Familien eine Hilfe und Unterstützung bist. Also ich glaube, vor der Arbeit, die du machst und die auch im Childhood-Haus in Schwerin oder auch in den Jugendämtern, an der Polizei überall getan wird für Kinder- und Jugendschutz, kann man nur den Hut ziehen. Was würdest du so als Ratschlag vielleicht mitgeben? Wir haben ja sonst immer in den vergangenen Podcasts eher so die Gleichstellungsaspekte und wir haben eher so Frauen versucht zu inspirieren. Vielleicht kann man könntest du Müttern einen Ratschlag mitgeben oder Frauen generell, was sie vielleicht machen können, wenn sie das Gefühl haben, Mensch, da ist was vielleicht nicht in Ordnung in der Familie oder bei meiner Freundin oder da oder dort. Was würdest du da vielleicht als Rat mitgeben?
Also ich würde empfehlen, dass man ganz genau zuhört, wenn jemand, egal ob jetzt eine Freundin oder ein Kind über Probleme erzählen möchte, die fallen ja nicht immer gleich mit der Tür ins Haus und sagen, mir ist das und das passiert, sondern das geht ja so ganz, ganz langsam los. Viele Kinder, aber auch Frauen testen erstmal auch, hört derjenige mir überhaupt zu. Also wir sollten gut zuhören auch wenn man nur einen Verdacht hat. Manchmal hat man ja auch nur so ein ungutes Gefühl oder Bauchgefühl. Kann man sich, wenn man sich Sorgen macht, auch um beispielsweise eine Freundin oder die Schwester oder wen auch immer, sich wirklich beraten lassen. Nicht nur im Childhood-Haus, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Beratungsstellen, dass man mit diesem Bauchgefühl dann auch einfach auch mal einen Ratschlag bekommt, ob man das richtig einschätzt. Also letztens hat auch eine Fachkraft bei mir angerufen, die wollte einfach, es gibt da einen Verdacht, es ist wirklich ein sehr vager Verdacht, aber sie wollte einfach nur von mir wissen, ob sie alles bedacht hat, ob sie an alles gedacht hat, ob sie alles richtig gemacht hat. Das konnte ich ihr sagen, dass das wirklich alles in Ordnung ist so. Und wenn sich der Verdacht erhärtet, dass sie sich gerne dann wieder im Childhood-Haus melden kann. Und das war für sie einfach ganz, ganz entscheidend und wichtig. Mhm. Ne? Das hat ihr Sicherheit gegeben. Und das ist, und ich finde auch lieber einmal mehr hinhören und hinschauen als zu wenig. Ne? Und manche sind sich auch nicht sicher, melde ich das ans Jugendamt? Ja, nein. Lieber einmal mehr wirklich, als wenn man nachher da steht, hätte ich man doch.
Und das Jugendamt vielleicht in dem Fall nicht immer so als den Gegner begreifen.
Genau.
Ne? Das ist
unbedingt,
ja häufig so.
Unbedingt.
Noch in den Köpfen, oh Gott, die nehmen mir mein Kind weg. Aber das Jugendamt ist eben dafür da, um Beratung auch zu geben und Hilfe und Unterstützung auch vielleicht in Form von Familienhilfe etc. zu geben.
Genau, das erklären wir auch den Familien. Das erleben wir auch bei uns im Childhood. Das ist immer gleich so, ich habe Angst, dass mein Kind dann weggenommen wird. Nein, das Jugendamt berät, unterstützt, gibt Hilfe an die Seite und versucht, dass die Familien dann wieder auf den richtigen Weg kommen und Sicherheit im Umgang mit ihren Kindern erhalten, ja.
Mhm. Nadine, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du heute bei mir gewesen bist und uns Einblick in deine Arbeit gegeben hast, die wirklich wichtig ist. Es war heute ein etwas schwereres Thema, aber auch das gehört zu unserer Gesellschaft einfach mit dazu und muss offen benannt werden, konkret angesprochen werden. Es nützt nichts, das zu verschweigen, dass es so etwas wie Gewalt an Kindern, an Jugendlichen gibt. Von daher herzlichen Dank, dass wir ins Gespräch gekommen sind und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns demnächst beim neuen Podcast-Folge Macherin.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich.
Dankeschön.
Macherinnen. Jacqueline Bernhardt im Gespräch.